Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Ein spannendes Golfwochenende liegt hinter uns und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Heute unser Experte mit am Start, Felix Haselsteiner. Hallo Felix.
Servus, hallo.
Und bei uns heute natürlich Dubai Desert Classic, ein wichtiges Thema. Farmers Insurance, ein anderes mit dem Comeback von Tiger Woods, das viel umjubelte bzw. das viel beachtete. Und ob es am Ende dann auch umjubelt war, das klären wir dann gleich mal hier bei uns in der Sendung. Aber auch das gesamte Turnier hatte es in sich. Eine Verlängerung, ein Stechen bis wer weiß wann, ein Montagsfinish. Also da gucken wir gleich drauf. Aber bevor wir uns dann zur PGA Tour wenden, schauen wir erst auf die European Tour, die in Dubai zu Gast war im Emirates Golf Club. Wir haben euch den Platz ja neulich schon vorgestellt. Unser Kollege Felix Haselsteiner hatte ihn vor Weihnachten spielen können. Uns da ja schon die ein oder anderen Kniffe verraten, worauf es denn ankommt bei diesem Platz. Und am besten hat's auf diesem Platz am Ende Hao Tong Li gemacht. Der Chinese hat nämlich mit 23 unter dieses Turnier gewonnen. Ein Schlag vor Rory McIlroy und 3 Schläge vor Tyrrell Hatton, der landete auf Platz 3. Und wir haben eine kleine Zusammenfassung des Tages vom Sonntag, dieser wirklich spannenden Schlussrunde, die so ein Auf und Ab für McIlroy und auch für Hao Tong Li dann letztlich geboten hat. Li war mit einem Vorsprung von einem Schlag auf den Nordiren auf die Schlussrunde gegangen. Doch dieses kleine Polster war gleich zu Beginn schon wieder futsch, denn Li hatte an der 1 mit einem Bogey eröffnet. Er ließ zwar dann 2 Birdies auf der Frontline folgen, leistete sich aber an der 10 schon den nächsten Patzer. Grund, wie er selbst sagte, Nervosität. Vielleicht war auch etwas eingeschüchtert von seinem direkten Kontrahenten, von Rory McIlroy, den er am Mikrofon der European Tour ausdrücklich lobte.
It's an incredible play with him, you know. Learn a lot, experience from him and just big honor.
Li nervös, McIlroy dagegen mit coolem Start. Der Nordire blieb solide, spielte 3 Birdies auf den ersten 10 Löchern und lag dort 2 Schläge vor dem Chinesen. McIlroy schien auf Kurs, seinen dritten Titel in Dubai einzufahren, doch dann kippte es für ihn in die völlig falsche Richtung, wie er der European Tour im Interview etwas frustriert erklärte.
Yeah, I mean, birdie and tan, you know, going two ahead there with Li making bogey. You know, thought I was obviously in the driver's seat. And then just a bogey out of nowhere on 11, just a bad 9-iron there. And then a 3-putt on 13, you know, those were the two key holes of the tournament, really. Even though there was a bad tee shot on 16, but, you know, from being 2 ahead, standing on the 11th tee to being, you know, level going into 16, I don't know, it was a couple of bad shots, couple of mental errors, a few tentative putts out there as well. I kept leaving myself in places where I couldn't really give it a run at the hole because they were downhill, down green, downwind. So I didn't really leave it in the best spots to be aggressive with my putts. But tried until the very end. Made 2 good birdies. Made him win it in the end, which was all I could do. And he played very well on the way in, birdie in 3 of the last 4. I just wish I could get a couple of those holes back.
McIlroy hatte die Tür also wieder aufgemacht und Li durchschritt sie in beeindruckender Manier. Nach dem dritten Bogey des Tages an der 12 setzte er zum furiosen Finish an. 4 Birdies auf den letzten 6 Löchern brachte ihn wieder an die Spitze und versetzten ihn selbst etwas in Erstaunen.
I just didn't realize I can make that putt on 15. That was huge. I think that was a turning point, you know, and especially on 18. Didn't realize we'll make that one. So either. So I was quite happy and just happy.
Hao Tong Li gewinnt also mit minus 23 seinen zweiten Titel auf der European Tour mit einem Schlag vor Rory McIlroy und 3 Schlägen vor Tyrrell Hatton. Damit verbessert sich Li auch erstmals unter die Top 50 der Weltrangliste und hat das nächste große Ziel seiner Karriere bereits im Auge. Die erste Masters-Teilnahme in Augusta im April. Das Masters in Augusta, also das große Ziel von Hao Tong Li. Zum ersten Mal ist er dabei und jetzt startet er gleich als Top-Favorit. Denn wenn man sich die Geschichte des des Turniers in Dubai mal anguckt, 2016, Danny Willett, der hatte das Turnier in Dubai gewonnen, wurde hinterher Masters Champion. Im letzten Jahr Sergio Garcia, Dubai gewonnen und dann das Masters gewonnen. Felix, jetzt ist Hao Tong Li der absolute Favorit auf Augusta.
Ja, absolut. Das ist der ganz große Favorit. Nein, Spaß beiseite. Er ist schon die Zeit, dass er ein sehr junger Spieler ist, der in ja mental anspruchsvollen Situationen, sagen wir es vielleicht mal so, also in einem echten Zweikampf am Ende schon mit Rory McIlroy, wo er im selben Flight war, im letzten Flight, hat er echt gut mitgehalten. Trotz ein paar Startschwierigkeiten in der vierten Runde. Und das fand ich natürlich super spannend, dass er das so zeigen konnte, dass er eben sich nicht hat verunsichern lassen von einem sehr frühen Bogey auf der 1 da dran geblieben ist und am Ende doch gezeigt hat, dass er Rory sozusagen kontrollieren konnte. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Und mal schauen, was ihm das an Erfahrung für so ein Turnier wie das Masters bringen wird.
Ja, nervöser Beginn, hatte er selber gesagt. Da hat er sich auch ein bisschen von Rory McIlroy, seinem prominenten Flightpartner, einschüchtern lassen. Aber hinten raus eben diese Konzentration so behalten, in dem Moment da zu sein, als Rory McIlroy dann wirklich schwächelte. Und dieses Finish von Hao Tong Li, da müssen wir auch nochmal drauf gucken. 4 Birdies auf den letzten 6 Löchern. Und die Löcher, die sind ja jetzt auch nicht so ganz einfach.
Nee, auf keinen Fall. Also gerade das auf der 15, auf dem Par 3, der Birdie dort war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, da haben wir, ich schaue gerade mal nach, haben wir sehr wenige Birdies gesehen, vor allem auch unter den Top-Spielern. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, weil er damit Rory doch mehr unter Druck gesetzt hat, der dann prompt auf der 16 reagiert hat und einen Bogey gespielt hat. Das war, glaube ich, Rorys größter Fehler in der Runde. Und ja, Hao Tong Li hat es dann auch geschafft, bei diesem Finish, diese letzten 2 Löcher in Dubai sind ja so, dass man ja, eigentlich Birdie spielen sollte, wenn nicht gar muss, um das Turnier zu gewinnen, weil sie einfach schon sehr viel anbieten mit diesem kurzen Par 4 der 17, wo eigentlich alle Topspieler das Grün versuchen anzugreifen und dann auf der 18, wo man doch sehr gut mit dem zweiten Schlag angreifen konnte, wenn man den Abschlag gut getroffen hat. Und dieses Finish hatte er auch, dieses Birdie-Birdie-Finish, sodass Rory auch dort keinen Schlag mehr rausholen konnte. Und ja, dabei ist es dann geblieben.
Rory eben auch mit Birdie-Birdie, aber weil sein Gegner eben das Gleiche hingelegt hat, da waren diese Schlagverluste, die Rory McIlroy an der 11 und an der 16 eingefahren hatte, dann letztlich doch zu kostspielig, als dass er seine Führung, die er ja nach 11 Löchern oder vor am 11. Abschlag noch hatte, dann behalten würde. Rory McIlroy, wir haben ihn eben im Interview gehört, war entsprechend frustriert darüber, wie es gelaufen war, hat eben auch mal ein bisschen zusammengefasst, woran es lag. Schlecht getimte Schläge, schlechte Lagen, in die er sich gebracht hat. Wollte Rory da vielleicht auf der Schlussrunde dann irgendwann doch zu viel?
Ja, das hatte ich auch. Ich hatte gerade auf der 16 den Eindruck, also das war dann schon das entscheidende Loch, wo er diesen einen Schlag verloren hat, den er nicht verlieren durfte. Hat einen taktischen Fehler gemacht, hat sich rechts rausgeschossen und hat dann viel zu aggressiv daraus gespielt. Und das war eben, glaube ich, dass er so ja da angesprochen hat, dass es gewisse Schläge gab, die taktisch einfach nicht klug waren, ja, und mit denen er sich immer in schlechte Positionen gebracht hat. Und das ist ja das Einzige, was man auf diesem Platz, das haben wir in der Vorschau schon besprochen, nicht machen darf. Und solange man am Fairway bleibt, ist dieser Platz eigentlich sehr gut bespielbar. Relativ kurz, zeigen ja auch die Scores, dass die relativ niedrig sind, generell bei dem Turnier. Und Rory hat das einfach in der Schlussrunde nicht immer geschafft. Zu wenig Fairways getroffen auch. Und dann war das eben die Problematik, gerade im Vergleich zu Hart und Lee, der sehr solide gespielt hat.
Verwundert bei McIlroy jetzt aber doch ein bisschen, weil er ja immerhin das Turnier schon zweimal gewonnen hat. 2009 zum ersten Mal und danach nicht nur einen weiteren Sieg eingefahren hat, sondern eben auch immer unter den Top 10 gelegen hat. Also der kennt sich eigentlich fast besser aus als jeder andere auf diesem Platz. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er ja jetzt nicht auf einen in Anführungsstrichen richtigen Caddy vertraut, sondern da lieber so selber die Entscheidung trifft, dafür jemanden an der Tasche hat, der einfach ein guter Buddy ist?
Das ist natürlich schwer zu sagen von außen, aber kann ich mir schon vorstellen, dass er in gewissen Situationen wäre es gut, jemanden, oder ist auch meine Erfahrung bei Golfturnieren, dass man das klug ist, jemanden beiseite zu haben, der vielleicht mal ein bisschen die Bremse nimmt und sagt, komm, spiel ihn einfach normaler raus, riskier nicht so viel. Und das ist gerade in so emotionalen Situationen am Ende ganz wichtig, wo man ja, schon dazu neigt, vielleicht zu sagen, ja, den kann ich, den Schlag, und das sozusagen über die Emotionen sein Golfspiel steuert, und das ist nie gut. Und ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das der Grund war oder mit einer der Gründe war.
Aber das Klagen bei Rory McIlroy jetzt natürlich auf hohem Niveau. Dritter in Abu Dhabi, zweiter in Dubai. Also diese Rückkehr in den Wettbewerb, die Rückkehr ins wirklich Spitzengolf, das hat er nach seiner langen Pause, im Oktober hatte er die letzte Saison ja schon beendet, eigentlich wieder nahtlos geschafft.
Ja, natürlich, wobei man sagen muss, dass, ich meine, braucht man nicht viel sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, Golfturniere zu gewinnen, gerade auf dem Niveau, aber er schon diese Chancen eigentlich ja auch nutzen will, wenn er sich in solche Positionen bringt, wie letzte Woche und diese Woche, dass er in der Schlussrunde ganz vorne dabei ist, dann will jemand wie Rory McIlroy, der sich ja immer noch, hat ja das Selbstverständnis als einer der drei, vier besten Golfer auf der Welt, will er natürlich diese Turniere auch gewinnen. Und insofern kann ich schon verstehen, dass ihn das ein bisschen, dass das vielleicht ein bisschen an ihm nagt und ein bisschen nervt. Und ich bin gespannt, wie er jetzt zukünftig oder in den nächsten Wochen mit Situationen umgehen wird, wo er eben in kurz vor Schluss, ja, so ein bisschen unter Druck gerät. Und ich will jetzt nicht Sergio Garcia da ins Rennen werfen, aber hoffentlich erinnert er nicht dauerhaft an seinen spanischen Freund.
Werden wir natürlich weiter beobachten. Er hat auf jeden Fall gesagt, naja, wenn mir vor Beginn dieses Jahres jemand gesagt hätte, du wirst bei deinen ersten beiden Turnieren 2018 Dritter und Zweiter, ich hätte es sofort unterschrieben. Aber die Art und Weise, wie es dann eben jetzt gerade dieser zweite Platz dann zustande gekommen ist, das hat ihn dann natürlich etwas genervt, weil er selber auch sagte, ich habe die Tür aufgemacht und habe ihn letztlich durchgehen lassen. Aber das soll die Leistung von Hao Tong Li natürlich in keiner Weise schmälern, denn der hat wirklich auf der Schlussrunde und insgesamt bei dem Turnier eine wirklich tolle Leistung gezeigt. Felix McIlroy, einer, der beim Ryder Cup ja auf jeden Fall gesetzt sein dürfte und locker die Qualifikation dafür schaffen wird und auf dem natürlich auch die Hoffnung der Europäer ruhen werden. Ein anderer, der dort auch spielen will, weil es eben in seiner Heimatstadt oder in Paris in seiner Hauptstadt ist, ist Alexander Levy. Und der hat sich jetzt bei diesem Turnier als Vierter auch schon mal wieder richtig schön ins Gespräch gebracht.
Ja, ich finde ja, Alexander Levy ist immer ein toller Spieler zum Zuschauen. Er ist sehr emotional, sehr lebt sehr von seinen ausdrucksstarken Freuden und Trauer, wenn er die Bälle nicht trifft. Ich sehe ihn ja total als Ryder Cup-Spieler, weil ich glaube, das wird ganz wichtig für das europäische Team, dass sie einen wirklich starken Franzosen im Feld haben. Und insofern ist er für mich einer der absoluten Top-Favoriten, wenn er es eben schafft, diese Saison so zu spielen, dass er sich sozusagen auch anbietet. Und ich glaube schon, dass er dann eine Nominierung bekommen könnte, auch vielleicht, wenn er es gar nicht mal über die Qualifikation schafft. Und er hat auch gestern wieder gezeigt, war jetzt nicht das spektakulärste Finish, also er hätte sicher noch besser spielen können, hat auch auf 16 und 17 ein bisschen was liegen gelassen, was ein bisschen ärgerlich war aus seiner Sicht, weil, wie gesagt, es waren am Ende vier Schläge, aber das hätte auch anders ausgehen können. Und insofern schon spannend zu sehen, und ich traue ihm dann auch sehr viel zu diese Saison, weil ich glaube, wenige Spieler auf der European Tour sind derzeit so motiviert, gute Leistungen zu bringen, wie Alexander Levy jetzt mit dieser großartigen Chance, die da für ihn wartet oder auf ihn wartet.
Und Ryder Cup Kapitän Thomas Björn, der hat's ja auch schon so ein bisschen forciert und ihn so ein bisschen angefixt. Der hat ihn ja als Captain's Pick zum Eurasia Cup mitgenommen und da eben so ein bisschen Teamluft schon mal schnuppern lassen, und das ist sicherlich auch was Alexander Levy dann in dieser Saison weiter treiben wird. Einer, der wohl als Spieler nicht mehr in Frage kommt in Sachen Ryder Cup, aber der ja auch schon diverse Male als Co-Captain mit dabei war, der auch schon mal Kapitän des Eurasia Cup Teams war, Miguel Angel Jimenez, die 50 schon überschritten, eigentlich normalerweise mittlerweile sein Hauptfokus auf der Champions Tour, aber zur European Tour kommt er natürlich auch immer gerne und dann natürlich besonders gerne auch nach Dubai zurück. Jetzt ist er am Ende geteilter 19. geworden, hatte zwischendurch sogar mal an der Spitze schnuppern dürfen und liegt mit minus 15 gar nicht so weit weg, also der kann das immer noch.
Ja, kann es immer noch. Hat auch gestern gezeigt, dass er immer noch die Längen hat. Also auf der 10 tolles Eagle gespielt, im zweiten Schlag das Grün getroffen auf dem K5. Also er kann mit den Jungen absolut noch mithalten. Und wenn man sich da jetzt anschaut, ist er schon in einem illustren Feld mit Hayden Porges, einem absoluten Long-Hitter, Martin Keimer, den wir gleich noch besprechen werden. Und ja, es ist immer schön. Ich finde es immer cool, wenn diese alten Spieler, die eingeladen werden zu solchen Turnieren, nicht nur aus Spaß ein bisschen mitlaufen und dann irgendwie nach zwei Runden sagen, danke, das war's für mich, sondern immer noch diese andere Motivation haben und eben zeigen, dass Golf ein Sport ist, wo das Alter vielleicht weniger Rolle spielt als anderswo.
Also da werden wir gleich natürlich auf Martin Keimer noch schauen. Du hast es schon gesagt. Geteilter Sechster übrigens noch, und das lassen wir noch mal kurz auch noch mal auf uns wirken, Dylan Fratelli. Das ist ja der Vielspieler auf der European Tour. Der hat in den letzten zwei Jahren die meisten Turniere gespielt unter den Top 100 in der offiziellen Golf-Weltrangliste. 68 an der Zahl, und das hat sich auch ausgezahlt. Der ist jetzt nämlich auch in den Top 50 der Welt. Der ist da also reingerutscht in diesen illustren Kreis, in den ja auch Hao Tong Li jetzt aufgenommen wurde. Vielen Dank für diesen Hinweis an unsere liebe Hörerin, die uns ja regelmäßig hört und auch gerne mal mit dem ein oder anderen Tipp versorgt. Mach gerne weiter. Vielen Dank für dein Feedback. Wenn ihr Feedback an uns habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schicken. info@meinsportradio.de. Dort haben wir ein offenes Ohr bzw. ein offenes Auge für euch und freuen uns, wenn ihr uns eure Hinweise, euer Feedback dort zukommen lasst. Macht auch gerne mit bei unserer Umfrage. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf meinsportradio.de, und wir schauen gleich noch auf die Deutschen, wie die nämlich abgeschnitten hatten. 2 von 3 haben es ja immerhin ins Wochenende geschafft, und Martin Keimer, einer davon, der ist gleich Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen, und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Omega Dubai Desert Classic, wir haben den Sieger eben gekürt. Wir haben über die Spitzenpositionen gesprochen, und jetzt sprechen wir über die Deutschen, die aber so weit gar nicht weg waren in dieser Woche von der Musik. Martin Keimer mit minus 15, schlaggleich mit Miguel Angel Jimenez und Hayden Porches auf dem geteilten 19. Platz. Eine weitere Top-20-Platzierung in der Karriere von Martin Keimer. Felix Haselsteiner, unser Experte. Felix, wie würdest du es einschätzen? 4 Runden in den 60ern, ist das der Schritt in die richtige Richtung für Martin Keimer?
Ja, genau, das wollte ich auch gerade vorheben. Also er hat sich keinen Ausreißer nach oben oder nach unten genommen, hat 68, 69, 67, 69, ist ein sehr, sehr solides Ergebnis und hat auch gutes Golf gespielt. Also was ich so, allzu viel hat man natürlich nicht gesehen in den Fernsehübertragungen, aber was man so gesehen hat, war, dass er seine solide Routine, und das ist immer die Basis, glaube ich, Martin Keimer, wieder aufspielen konnte. Und ja, auch bei Martin ist natürlich wieder das große Ziel mit dem Ryder Cup sichtbar, und ich glaube, dass das insofern ein richtiger Schritt in die Richtung ist, weil er hat gezeigt, dass er dieses Golf, was er spielen kann, dieses wahnsinnig unspektakuläre, ich sag mal 68er Golf, wo du regelmäßig in den 60ern scorest, und diese Leute brauchst du beim Ryder Cup, die einfach hier relativ sicher eine Runde abliefern können, und ich glaube, das ist das, was er weiterhin zeigen muss. Und ja, mit dem Score, also mit 4x60ern, ist man auch auf der PGA Tour, wo jetzt dann wieder mehr zu sehen sein wird, ist man da auf jeden Fall zu Hause.
Also sind wir gespannt, wie seine Saison dann weitergeht, ob er sich dann auf dem Niveau halten kann, ein bisschen besser. Noch wird auf jeden Fall sein Ziel, das hat er ja auch selber zu Beginn der Woche nochmal gesagt, die gesamte Saisonplanung ist abgestellt auf den Ryder Cup. Da hat er seinen Fokus draufgelegt. Jetzt 19. geteilter 19. Platz. Zweitbester Deutscher Maximilian Kiefer, geteilter 32. Und er befindet sich auf diesem Platz in bester Gesellschaft. Für dich ganz interessant und für dich natürlich auch zum Hervorheben, Felix. Bernd Wiesberger, der Österreicher, auch gleich platziert. Wie würdest du die Leistung der beiden einschätzen, Wiesberger und Kiefer, die übrigens auch mit Sergio Garcia schlaggleich sind?
Ja, man darf nicht vergessen, dass, also ohne da jetzt natürlich das Österreich-Deutschland-Verhältnis zu sehr zu zerrütten, aber ich glaube, dass Bernd Wiesberger schon immer ein paar andere Ansprüche hat, als jemand, der in den letzten Jahren eigentlich immer irgendwo um die Top Ten beim
Race to Dubai.
Ja, genau, rumgegeistert ist. Und insofern glaube ich, dass Bernd mit dem Ergebnis weitaus weniger gut leben kann als Maxi Kiefer, der ja eigentlich jetzt eine recht solide Leistung wieder gezeigt hat, überhaupt in den letzten Wochen ganz, ganz gut gespielt, hat sich, glaube ich, da unten in den Emiraten ganz wohl gefühlt. Und ja, aus Bernd Wiesberger Sicht ist es wieder ein bisschen ärgerlich, dass er nach einer guten Eröffnungsrunde, einer 67, dann zu wenig anschließen konnte. Also so ein Platz wie dein Dubai müsste einer mit seinen Längen eigentlich noch viel besser ausnutzen können. Und die 270er Runden in 2 und Runde 2 und 3 sind einfach zu wenig, um ganz vorne dabei zu sein. Das, ich glaube, da muss er sich schon vielleicht nochmal irgendwann diesen einen Schritt machen, dass er noch ein bisschen aggressiver wird, weil auch das ist ein Kandidat für den Ryder Cup, aber im Moment kommt er über diesen Kandidatenstatus überhaupt nicht hinaus.
Also mal gucken, auch da muss er sich natürlich noch ein bisschen strecken. Unser Kollege Uwe Ehrensmann für die Kollegen von golfpost.de vor Ort in Dubai, der hat ein Interview mit Maximilian Kiefer geführt, ihn zu seiner Woche in den Emiraten befragt und auch zu seiner weiteren Planung. Und das hört ihr jetzt hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Wie ist dein Gesamtfazit der Woche?
Das Positive ist, dass mein Spiel sehr gut war. Wieder, ja, eigentlich letzte Woche noch in Abu Dhabi schon. Also, was ich im Winter trainiert habe, hat sich auf jeden Fall schon ausgezahlt. Die Veränderung habe ich jetzt schon auf den Platz bekommen. Und ja, das Negative ist, dass ich sehr viele Schläge habe liegen lassen. Auf den Grüns, um die Grüns sehr, sehr viele. Und ja, wenn man sieht, wie eng das alles zusammen ist, ne, dann ist es natürlich schon ein bisschen enttäuschend, weil es schon einiges besser sein müssen mit dem langen Spiel eigentlich.
Okay. Ja, was nimmst du insgesamt so mit aus den letzten 14 Tagen, die du hier letztendlich verbracht hast? Wie geht es jetzt für dich weiter?
Ja, ich glaube, ich muss das Positive mitnehmen, dass mein langes Spiel gut ist, dass ich ja auf einem guten Weg bin, dass es sich ganz gut anfühlt, sehr solide auch jeden Tag, gutes gleiches konstantes Gefühl gehabt, was letztes Jahr nicht so war, was hoffentlich so bleibt. Okay. Und dann fliege ich heute nach Malaysia, heute Abend, und dann nächste Woche Malaysia. Danach ist dann nur eine Woche Pause und dann spiele ich nochmal 4 Turniere in Folge, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, weiter Turniergolf zu spielen, vielleicht nächste Woche ein bisschen langsamere Grüns. Okay. Die Grüns hier sind so schnell und so perfekt.
Das habe ich gesehen, ja.
Und wenn man aus Deutschland kommt, dann ist es nicht so einfach, auf den perfekten Grüns dann so gut zu putten, wie andere dann da putten.
Schön. Vielen Dank an Max und bis bald. Ciao.
Nach Malaysia geht es also für Maximilian Kiefer. Drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass es da dann vielleicht noch ein bisschen besser läuft als in Dubai in dieser Woche. Da ist das Feld ja dann nicht ganz so prominent wie bei der Maybank Championship, wie jetzt bei der Omega Dubai Desert Classic. Vielleicht die Chance, sich da ein bisschen in den Vordergrund zu spielen. Felix, aber auch das sind wieder ganz andere Bedingungen. Jetzt geht's wieder zurück nach Malaysia, wieder diese feuchte Hitze nach der Wüstenluft, also auch da muss man sich erst akklimatisieren und vor allen Dingen auf nochmal wieder einen veränderten Ballflug einstellen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also auch golferisch sind es natürlich komplett andere Bedingungen da drüben. Ich glaube, es gibt wieder ein paar Spieler, die da schon in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie mit diesen Bedingungen besser zurechtkommen. Lustigerweise war Bernd Wiesberger in der Regel einer davon, der eigentlich immer gut gespielt hat in Asien. Und ja, bin gespannt, wie es auch Maxi Kiefer dort jetzt geht, weil diese langen Reisen sind natürlich schon immer ein ganz anderes Thema und find's auch spannend, dass sie das jetzt machen nach einigen Wochen, die jetzt da doch unten in den Emiraten waren, nochmal bewusst zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch die Asien-Tour mit und dann kommen dann das Ganze wieder zurück. Also ist schon anspruchsvoll, aber trau ihnen zu, dass sie uns was bieten können.
Wir werden es natürlich verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, in dieser Woche dann auch über die Maybank Championship berichten, und wir berichten gleich noch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de über die PGA Tour Farmers Insurance, und die standen natürlich ganz im Zeichen vom Comeback von Tiger Woods, und das gibt's gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Nächster Halt hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, die PGA Tour und die Farmers Insurance in Torrey Pines auf einem der Lieblingskurse von Tiger Woods. 7 Turniersiege hat er bei diesem Event schon eingefahren. Insgesamt 8 Profisiege in Torrey Pines feiern können. War ja auch noch eine US Open, die er dort gewonnen hat. Und jetzt hat er sich diesen Ort mal wieder für ein Comeback ausgesucht. Im letzten Jahr hat er es dort auch fürs Comeback auf der PGA Tour gewählt, hat es am Ende nicht geschafft, sich da gut in Szene zu setzen. Das Comeback ja dann auch schnell wieder beendet. Letztes Jahr hatte er den Cut verpasst. In diesem Jahr hat er den Cut geschafft und natürlich für das große Gesprächsthema bei diesem Turnier gesorgt. Ein Turnier, was allerdings nicht arm an großen Gesprächsthemen war, denn vor allen Dingen das Finish zwischen Jason Day und Alex Noren und Ryan Palmer zunächst auch noch, das hatte es auch noch in sich und hat vor allen Dingen ein Montagsfinish bei diesem Turnier letztlich hervorgerufen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist das Turnier auch noch nicht beendet. Wir gehen noch davon aus, dass Jason Day oder Alex Noren dann heute Nachmittag also das Event erst noch beenden müssen. Felix Haselsteiner, unser Experte bei uns, der hat das Ganze sich gestern dann auch angeschaut. Felix, Jason Day -10, Alex Noren -10 und Ryan Palmer -10. Alle drei ins Playoff gegangen. Ryan Palmer schnell raus gewesen am ersten Playoff-Loch, dann ja sich selbst rausgeschossen. Jason Day und Alex Noren, die haben sich noch ein bisschen weitergegeben. 5 Playoff-Löcher haben sie insgesamt gespielt und heute muss dann noch das 6. entscheiden.
Es war ein spektakuläres Finish zu einem Turnier, das eigentlich, also diese 4. Runde war schon sehr komisch anzuschauen, weil man hatte so das Gefühl, okay, die spielen eigentlich ziemlich schlechtes Golf, wenn man ganz ehrlich ist. Also alle 4 da vorne, also Day, Noren, Palmer und Jamie Holmes noch lange Zeit, haben eigentlich massiv Schläge verloren auf den letzten 5-6 Löchern. Und das war ganz interessant zu beobachten, weil normalerweise ist ja, egal wie schwierig die Bedingungen sind, also auch gestern war da viel Wind und die Grüns waren sehr, sehr anspruchsvoll. Normalerweise ist dort immer einer dabei, der irgendwann davonläuft, also der irgendwann noch diese 2-3 Birdies spielt auf den letzten 5-6 Löchern. Und das war eben nicht der Fall. Deshalb kam es dann auch zu dieser Playoff-Situation mit Day, Noren und Palmer, wo Ryan Palmer dann gleich am ersten Loch ein Par gespielt hat, während Day und Noren ihre Birdies gespielt haben. Vielleicht kann man auch da, ich glaube, Alex Noren hat am ersten Loch schon kurz geglaubt, dass er es gewonnen hat mit einem unheimlich schönen dritten Schlag auf das Par 5, wo er eigentlich nur noch ein Tap-In zum Birdie hatte. Dann hat Jason Day seinen längeren Putt gelocht. Und ab da hatte eigentlich immer wieder Jason Day die Chance, mit etwas längeren Putts dieses Turnier für sich zu entscheiden, hat das aber immer wieder verpasst. Und dann ist diese Playoff-Situation natürlich interessant, weil man nicht so viel investieren will. Dann sind sie auf die 16 gegangen, auf dieses wahnsinnig lange, schwierige Par 3. Auch dort haben beide nur Par gespielt, was vorhersehbar war, weil dieses Loch hat, glaube ich, über den ganzen Tag sehr wenig angeboten. Und auch auf 17 und 18 dann wieder jeweils denselben Struggle hatten. Und jetzt, glaube ich, geht's wieder auf die 16. Insofern auch ganz interessant, wenn sie jetzt beide in den Tag starten mit einem Abschlag auf einem 190, 195 Yards Par 3, ob sich das irgendwie, ob sich da gleich zeigt in der Früh oder ja, sozusagen direkt mit einem Kaltstart, wer vielleicht den ersten Eisenschlag doch nicht gut trifft.
Das wird man dann natürlich sehen, auf jeden Fall für beide. Irgendwo ganz wichtig, diesen Turniersieg zu feiern. Jason Day, der hat seit 2016, seit der Players Championship, kein Turnier mehr auf der PGA Tour gewonnen. Und für Alex Noren, da wäre es die absolute Siegpremiere auf der PGA Tour. Der hat ja auf der European Tour schon einiges abgeräumt, aber in den USA ist er eigentlich noch ein sehr kleines Licht. Der ist da auch nicht so bekannt, der fliegt da noch ein bisschen unterm Radar. Wäre wichtig, jetzt mal so ein Statement zu setzen und sagen, hey, ich bin noch da, denn die Klasse für die PGA Tour hat er auf jeden Fall.
Ja, die hat er auf jeden Fall. Also man hat auch gestern gemerkt, dass er war ja in einem Flight dann mit Palmer und Holmes. Die hat er komplett kontrolliert. Also das war jetzt nicht so, dass man da irgendwie gemerkt hat, okay, die einen beiden kommen aus Amerika und spielen den Platz zum, was weiß ich, wievielten Mal, und da ist jetzt noch ein Schwede dabei, der relativ gut spielt, aber das war eher andersrum. Also er ist einfach ein wahnsinnig kontrollierter, guter Spieler, der unheimlich gut in Drucksituationen agiert, gerade auch in so einem Playoff, und kann absolut mithalten. Ich sehe da schon immer gewisse Parallelen zu Henrik Stenson auch, seinem schwedischen Kollegen. Und für Jason Day wäre es andererseits auch wichtig, wie du angesprochen hast, lange kein Turnier gewonnen. Galt ja 2016 schon als mit Abstand das heißeste Eisen überhaupt. Und da kam dann relativ wenig dahinter. Und bin gespannt, wie diese Saison sich für ihn gestaltet, weil er muss schon wieder was beweisen, dass er mehr kann als nur mitlaufen in der Weltspitze.
Alex Noren, ja, auch unter psychischer Sicht dann jemand, der gerne cool bleibt und der auch in strittigen Situationen sehr cool bleiben kann. Auch das natürlich eine Parallele zum Iceman Henrik Stenson. Und er musste cool bleiben, weil auf seiner Schlussrunde an der 18, als alle drei oder als zumindest Loren und auch JB Holmes noch Chancen hatten zu gewinnen, da hat JB Holmes in die Psychokiste gegriffen und sich unheimlich viel Zeit gelassen vor seinem möglicherweise entscheidenden Schlag. Ich glaube, das ging fast 5 Minuten lang, dass er das Spiel im Grunde rausgezögert hat. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, das war ein bisschen, wie gesagt, ich bin immer kein Fan davon, wenn sich Spieler so ewig lang Zeit lassen. Deshalb war ich auch insgeheim, habe ich mich irgendwo gefreut, dass Keegan Bradley auf Platz 5 gelandet ist, weil der ja auch immer so ein Spieler ist, der komplett diese 5 Minuten komplett ausreizt. Und JB Holmes war in der Situation schon grenzwertig, weil er hatte davor 3 Bogies gespielt, hat sich eigentlich relativ rausgeschossen. Und natürlich war der Schlag dann wichtig für ihn, aber das ist schon eine Belastung, auch wenn man mit anderen Spielern zusammenspielt, und aus Respekt denen gegenüber sollte man da einfach versuchen, das normale Spieltempo auch auf Loch 18 irgendwie beizubehalten und da sozusagen keine Psychospielchen zu spielen.
Ja. JB Holmes hat selber gesagt, ich wollte immer noch gewinnen und das gehört irgendwo dazu. Die Konkurrenz saß nicht ganz so. Luke Donald hat gesagt, naja, heute vielleicht noch JB, der hat's getwittert, Luke Donald, weil die Gruppe musste ja irgendwann auch mal fertig werden. Luke Donald hat aber auch gesagt, also Spieler sollten natürlich irgendwo die Verantwortung dafür tragen, dass sie möglichst schnell spielen. Aber wenn die Spieler das nicht tun, dann müssen die Tour-Officials einschreiten. Dafür sind die da. Warum hat da keiner was gesagt?
Ja, das finde ich auch interessant. Ich finde auch, das sollte deutlich mehr gefördert werden, dass Tour-Officials viel mehr aufs Tempo achten und da auch mit Strafschlägen drohen, wenn das ganz klar missachtet wird. Und bei den dreien war es jetzt natürlich schon heftig, dass sie wirklich ein Loch hinterher waren. Ich will es nicht sagen, aber wenn man in Amerika spielt und man ist ein Loch hinterher, dann muss man als normaler Spieler ein Loch auslassen und dann sich wieder hinten an die nächste Gruppe anhängen, weil die da so streng sind. Und ich finde, das sollte man auch auf der professionellen Tour davor leben. Und da hat Luke Donald natürlich absolut recht mit seiner Kritik, auch wenn die vielleicht etwas spitz formuliert war oder etwas heftig, da hätte man natürlich auch, das muss man nicht via Twitter machen, das kann man ja auch hintenrum irgendwie sich beschweren, dann hat das vielleicht sogar noch mehr Einfluss als so.
Aber die Golfer natürlich immer ganz schnell mit dem Smartphone in der Hand, wenn es um Twitter geht, sind sie eben sehr, sind sie sehr reaktionsschnell und dann muss das auch raus. Und wir haben dann gleich ein Statement, was wir gut verwenden können, um drüber zu diskutieren. Ist doch von daher auch ganz gut. Diskutieren müssen wir vor allen Dingen aber noch über einen anderen Mann, der die Schlagzeilen in San Diego beherrscht hat. Und das war Tiger Woods. Sein erster Start auf der PGA Tour nach einem Jahr Pause. Gut, er hat die die Hero World Challenge dann eher auf den Bahamas gespielt, aber das war ja nur ein kurzer, ja, eine kurze Rückkehr bei einem Turnier ohne volles Feld, wo 4 Spieltage letztlich auch garantiert waren und das auch noch auf einem Platz, der es jetzt nicht unbedingt schwer gemacht hat, um wiederzukommen für Tiger Woods. Das jetzt aber in San Diego in Torrey Pines ein echter Härtetest und den hat er am Ende als geteilter 23. bestanden, mit einer -3 ins Ziel gekommen. 72, 71, 70, 72 seine Rundenzahl. Klingt jetzt erstmal, wenn man Tiger Woods an seinen Großtaten von früher misst, wenig spektakulär, aber was er gezeigt hat, war zum Teil auch wenig spektakulär, aber insgesamt finde ich, hat es Hoffnung gemacht, dass sein Comeback diesmal von längerer Dauer ist, denn er wirkte a. zufrieden, er zeigte sich auch sympathisch und vor allen Dingen schmerzfrei, sowohl auf dem Platz als auch in Interviews. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe mich, also natürlich freut man sich als Golffan, dass Tiger Woods wieder dabei ist. Einfach weil er viel Aufmerksamkeit generiert und ich glaube auch, dass er dieses Mal sehr solide wirkt, sehr ruhig wirkt auch. Also er war bei seinen 2 letzten Comeback-Versuchen ja doch sehr hektisch und sehr irgendwie hat er so ein bisschen unrund gewirkt und wollte gleich zu viel. Und dieses Mal wirkt er sehr realistisch, weiß genau, was er im Moment kann und was er auch nicht kann. Hat, glaube ich, sich schon gewünscht, dass er zumindest eine Runde in den 60ern hinbringt. Wäre ja auch möglich gewesen, wie wir das gesehen haben. Also so schwer war es an manchen Tagen auch nicht. Aber ansonsten hat er gezeigt, dass er immer noch ein Spieler ist, der schon auf den letzten 3-4 Löchern auch 3 Birdies spielen kann. Jetzt in der Schlussrunde hat sich damit nochmal nach vorne gespielt und so ein bisschen was gerettet. Ja, und ich glaube schon, dass das Tiger Woods, ich sehe ihn immer noch nicht als Seed-Kandidaten in den nächsten Wochen, aber ich glaube, wenn er so weitermacht, ist er auf einem Weg zu einem, oder auf einem Level, wo er sich zumindest nochmal die Chance geben kann, auf der PGA Tour zu gewinnen. Und das wäre natürlich, glaube ich, die Story, auf die alle in Amerika irgendwie warten.
Definitiv. Am Donnerstag hatte er noch gesagt, na, ein bisschen Rost ist einfach noch da. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Da hat er eine 72 gespielt. Dann hatte er sich ja am Wochenende noch ein bisschen verbessert. Also zumindest ein Schlag am Freitag und ein Schlag am Samstag. Wenn wir auf sein Spiel gucken, die Drives, da muss er vor allen Dingen noch an Präzision üben. Der hat ja kaum Fairway getroffen.
Ich glaube, er hat 17 Fairways getroffen insgesamt, über 4 Runden. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und das erklärt ja auch, wo er sozusagen die Schläge verloren hat. Jetzt, oder es nicht in die 60er geschafft hat. Und ich glaube, wenn er daran arbeitet, ich meine, die Länge hat er immer noch. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, dass jemand, der jetzt so einen reduzierten Schwung hat wie er, immer noch längenmäßig voll mithalten kann. Und ich glaube, wenn er da an seiner Präzision arbeitet, ich glaube, das ist der Schritt, den er jetzt als erstes mal gehen muss. Und da holen einfach die anderen am meisten auf ihn raus. Ja, also das muss man auch sehen, dass in Amerika grundsätzlich sehr gut gedrived wird. Und wenn man da verliert, dann wird man auf Dauer einfach nicht vorne mitspielen können.
Und durch diese schwierigen und schlechten Drives zum Teil hat er sich ja auch immer mal in schlechte Lagen und auch in dicke und ins dicke Rough gespielt. Aber wie er sich da rausgespielt hat, das war zum einen ja durchaus in Ansätzen schon wieder der alte Tiger Woods. Was aber vor allen Dingen auch eben gut zu sehen war, war, selbst aus diesen schwierigen Rough-Lagen, da hat er ohne Schmerzen rausgespielt.
Genau, das ist, ich wollte es auch gerade betonen, also es hat ja immer so, gibt ja immer im Golf diese Regel, dass wenn du vom Fairway spielst, tut dir nichts weh. Das ist auch körperlich gemeint. Und ich glaube, das hat man ihm ganz gut angesehen, dass er sich in allen Lagen eigentlich relativ wohl gefühlt hat. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Zeichen ist, gerade jetzt in Richtung der nächsten Wochen mit dem Florida Swing, der jetzt dann irgendwann ansteht, wo er auch spielen wird, glaube ich. Und bin sehr gespannt, wie er jetzt auch die Planung angeht, also Richtung bis zum Masters, wie viel er wirklich spielen wird, wie viel er versuchen wird zu trainieren und darf man, glaube ich, sehr gespannt sein.
Der nächste Schritt für ihn wird auf jeden Fall die Genesis Open sein, hat er auch selber gesagt. Gut, dass ich jetzt erstmal 2 Wochen Pause habe, da kann ich noch ein bisschen was an meinem Schwung machen, so ein paar Dinge, die haben ihn da natürlich auch noch gestört. Da muss er dann noch ein bisschen was ausarbeiten und vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten dann noch ein bisschen ausixen. Aber er ist selber sehr zuversichtlich, dass er das in den 2 Wochen schafft. Aber was er danach macht, das hat er auch noch nicht gesagt. Aber ich nehme auch an, das wird er dann von Woche zu Woche ganz kurzfristig entscheiden, um einfach auch zu gucken und sich nicht wieder gleich zu viel zuzumuten, wie er das im letzten Jahr gemacht hat.
Ja, ich bin sehr gespannt auch auf was er für ein Turnier dann im März spielen wird, kann mir vorstellen, dass er das Arnold Palmer Invitational irgendwie ganz reizvoll fände. Also ich glaube, er wird so ein bisschen auf diese ja schönen Plätze, auf denen er früher sehr gut gespielt hat, setzen und sich dort dann das Selbstvertrauen für Augusta holen. Das wäre jetzt zumindest meine Herangehensweise, wenn ich er wäre. Und ja, da so ein bisschen sich einfach die Chancen geben und im Gespräch zu bleiben. Und das tut er ja sowieso auf der PGA Tour, wo ja doch immer sehr viel Aufruhr ist, wenn er spielt.
Insgesamt tut es dem Golf natürlich gut, dass er wieder da ist. Das Medieninteresse unheimlich und auch das Zuschauerinteresse natürlich riesengroß. Tut einem für die anderen immer so ganz ein bisschen leid. Das Turnier in Torrey Pines wurde ja auf zwei Kursen gespielt, auf dem Nordkurs und auf dem Südkurs. Und auf der ersten Runde, da hatte sich Tony Finau ja auf dem Nordkurs mit einer wirklich starken Runde zunächst in Führung gesetzt, aber das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil alle gleichzeitig auf dem Southkurs waren, wo Tiger Woods war. Ich meine, Finau hat es nicht sonderlich gestört, er hat eine tolle Runde gespielt, aber so ein bisschen ärgert es einen dann vielleicht auch.
Ja, das ist schon sehr beeindruckend, wie die Amerikaner das auch spielen, dass sie so den Fokus setzen auf ihn. Ich meine, die haben so viele spannende Golfer da drüben. Dieser Tiger Woods Fan, diese extreme Fanhaftigkeit ist schon speziell auch für die Sportler. Und ich glaube, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, weil irgendwann wird er einfach nicht mehr da sein und dann hilft es auch nichts mehr. Und ja, bin da sehr gespannt, wie sie das jetzt auf Dauer lösen, dass sie sozusagen ihn mit ins Boot holen in diese Crew um Dustin Johnson, Jordan Spieth, John Rahm, und diese jungen Spieler, wie sie ihn da sozusagen auch werbemäßig und als Gesicht dieser Tour noch einblenden.
Also werden wir natürlich dann auch hier weiter verfolgen bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Lass uns noch kurz auf die beiden Deutschen gucken, die ja auch teilgenommen haben in Torrey Pines, allerdings das Wochenende nicht erreicht hatten. Beide mit even paar Runden oder mit even paar nach zwei Runden dann leider raus gewesen. Shaker 74-70 und Stefan Jäger 71-73. Ja, Alex Shaker, gut, da kann man dann auch irgendwann sagen, hat vielleicht noch nicht so den richtigen Start in die Saison gehabt und Stefan Jäger, der muss noch ein bisschen lernen.
Ja, es war dafür beide, glaube ich, eine Teilnehmerurkunde. mehr springt leider nicht aus. Ja, bei Alex Jäger, muss ich ehrlich sagen, habe ich ihn so ein bisschen zu wenig beurteilt. Er hat jetzt einmal ein ganz gutes Ergebnis gehabt, glaube ich, in den letzten Wochen, aber Stefan Jäger ist ein bisschen schade, weil er eigentlich ganz gut gestartet ist in die Saison, letztes Jahr noch. Mit zweimal gleich den Cut geschafft, sich in gute Positionen gebracht, auch beim RSM Classic dann noch 29. gewesen. Und jetzt sowohl beim Sony Open in Hawaii, wo er ja 54. geworden ist, und jetzt bei der Career Builder Challenge letzte Woche am Cut gescheitert, das ist schon ein bisschen schade, weil er hätte eigentlich mehr drauf und muss da so ein bisschen aufpassen, dass er diesen kleinen Run, den er da hatte, mit möglichst oder Das Ziel muss für ihn einfach sein, dass er die Cut schafft. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn er das wieder mehr umsetzen kann, dass er in den ersten zwei Runden gut spielt, dann ist er so ein Low-Scorer, der auch dem werden irgendwann, das würde ich mich jetzt schon trauen vorauszusagen, irgendwann werden ihm am Wochenende mal wirklich zwei Runden aufgehen, die ihn dann ganz nach vorne bringen und vielleicht sogar eine Siegchance geben. Und das sehe ich bei ihm absolut. Aber er muss es eben schaffen, sich Samstag und Sonntag diese Chancen zu geben. Und das passiert am Donnerstag und Freitag. Und ich glaube, da muss er wieder deutlich mehr dran arbeiten.
Also drücken wir ihm die Daumen, dass er es schafft. Übrigens die beiden Deutschen in bester Gesellschaft, denn auch der, ja, sagen wir es mal so, dritte deutsche Sender, Schoffli, der eigentlich Amerikaner, aber deutsche Vorfahren und ja auch Mitglied der PGA of Germany, auch am Cut gescheitert, auch mit Even Paar, also von daher alle drei Deutschen sozusagen auf gleichem Level, leider diesmal auf gleichem Level schlecht. Wie es weitergeht auf der PGA Tour, auch das natürlich weiter bei uns im Blick hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das war's für heute mit unserem Blick auf die Dubai Desert Classic und auf die Farmers Insurance und das Comeback von Tiger Woods. Ich sag vielen Dank an Felix Haselsteiner, unseren Experten heute.
Sehr gerne, bis bald.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.